Ja, ihr Lieben, heute möchte ich direkt mit deiner guten Nachricht anfangen, aus dem Wort Gottes. Die ganze Erde fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Ich habe bestimmt was falsch gemacht. Ich wiederhole, die ganze Erde fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Der Herr macht den Ratschluss der Heiden zunichte. Er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen, die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Ihr Welt hat. Und ihr müsst mir versprechen, ab heute regelmäßig den Fernseher auszuschalten und die Bibel öfters zu öffnen. Das Radio auszuschalten. Die Nachrichten, die können einen in den Wahnsinn treiben. Da zittert bloß der Finger über den roten Knopf, ja, um eine Atomkatastrophe zu verursachen. Immer Panik, immer Angst, Ratschlüsse, was Regierungen, Menschen beschließen, und die verschwören sich alle. Und da kann man echt wahnsinnig werden. Die Jungs und die Mädels, die ja, einige Jahre jünger sind als ich, die kennen den Antoine. Ja, wer kennt den Antoine? Er hat gesagt, natürlich habe ich manchmal Angst, aber da mache ich den Fernseher aus. Und das ist echt ein guter Rat von Antoine. Er ist so ein sehr beliebter Komiker und Liedkomponist. Das ist so ein guter Rat. Fernseher aus, Bibel auf, der Herr hat einen Plan. Wenn wir weiter uns beruhigen wollen, dann können wir den Psalm 2 lesen. Lies den Psalm 2. Da geht's wirklich, da könnt ihr die Tageszeitung lesen. Und der Herr, der lacht. Der lacht über das, was die Menschen schmieden, entscheiden, Krisen, die sie verursachen. Und ich habe diese Bibelstelle ausgesucht, Psalm 33, 8 bis 12, weil es so schön endet. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Also wir schätzen uns glücklich, ihr könnt euch glücklich schätzen, zu Jesus zu gehören, dem Volk Gottes zu gehören. Das, was Jesus am Kreuz so mühsam erarbeitet hat, ihr seid die Frucht seines Leidens. Er hat uns in sein Volk hinzugefügt und wir gehören zu seinem Volk. Wir gehören mit Juden, gläubige Juden, und wir aus den Heiden, wir gehören zu Jeshua HaMashiach, Jesus Christus, der Gesalbte Gottes, der in der Welt kommen sollte. Der hat uns zu einem Volk gemacht, und wohl uns, wohl euch, weil ihr zum Volk Gottes gehört. Ich weiß, also ich kenne ganz, ganz persönliche Schicksale von euch. Ich weiß, ja, ihr seht gut aus, aber nur Gott weiß, was ab und zu mal in eurem Herzen geschieht, was ihr unter die Woche erduldet habt, was in dem Herzen manchmal für ein Gemetzel stattfindet. Im Kampf gegen Sünde, im Kampf gegen Versuchung, Anfechtungen. Und dennoch, auch da, wenn da im Herzen wirklich ein Gemetzel war, wo Sachen, ja, wo viel Leid da ist, kann man auch sagen, trotzdem, dennoch, wohl dir, weil du zu Gott gehörst. So wie es in der letzten Predigt geheißen hat, Gott hat einen Plan und du bist Teil davon. Das ist leicht zu merken, dass ich weiß, ihr habt es nicht vergessen. Und ich wollte das letzte Mal unbedingt fragen, klar, eine Predigt zu halten und dann irgendwie bei der Umsetzung und Applikation so kurz zu kommen, fand ich ein bisschen schade, aber die Zeit war viel zu überstrapaziert. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Jetzt will ich ein bisschen zurückgehen auf diese Gedanken, die ich nicht mehr aussprechen konnte. Gott hat einen Plan und du bist ein Teil davon. Wie wirkt sich auf deinem Leben aus? Ich wollte euch damals fragen, wie wirkt sich tatsächlich auf eurem Leben aus? Auf die Art, wie wir die Zukunft betrachten. Und ich mag diesen Bild, Gott ist ewig, er hat die Zeit gemacht und Gott ist da, vollkommen da mit mir, aber der winkt mir auf die Zukunft, er wartet auf mich. Er ist schon da, er weiß, wie es mit uns weitergeht. Wie wirkt sich wirklich auf deinem persönlichen Leben dieser Gedanke, Gott hat alles im Griff, er hat einen Plan für dein Leben. Wie siehst du die Zukunft? Für mich, wenn ich persönlich darüber nachdenke, das gibt mir Sicherheit. Ihr habt auch gemerkt, viele Großkonzerne aus Deutschland, die wollen gerne ins Ausland investieren, aber die schauen sich die politische Lage und die sehen, diese Regierung, die ist so korrupt. Die Gesetze, die sie erlassen, also politisch und wirtschaftlich, diese Länder, die sind so instabil, wir wollen gerne dort nicht investieren. Oder wir machen uns schwer Gedanken darüber, aber ich brauche Planungssicherheit. Großkonzerne brauchen Planungssicherheit. Da habe ich gesagt, okay, wenn ich weiß, dass Gott einen Plan hat über mein Leben und der gut und vollkommen ist und dass er mich manchmal ergreift und zieht in diesen Plan hinein und bewegt mir in die richtige Richtung. Ich habe so eine Planungssicherheit. Ich weiß, dass es gut endet. Und ich habe keine Angst, wirklich Gott hinzugeben. Planungssicherheit. Was wird dir schon passieren? Wovor hast du Angst, dich vollkommen in Gottes Hand zu geben? Wenn er sagt, es wird gut. Ich bin das A und O. Ich sehe das Ende, bevor es geschieht. Planungssicherheit, wir haben Sicherheit. Dieser Gedanke ist für uns gerade heute so tröstlich zu wissen, ich habe Sicherheit, Zukunftssicherheit. Und was mir auch so gut gefällt an diesem Gedanken, dass Gott in mein Leben eingegriffen hat, dass er einen Plan hat, ich gucke die Vergangenheit, die hinter mir liegt natürlich, und dieser Gedanke entzieht der Bitterkeit aus meiner Vergangenheit. All die schlimmen Sachen, furchtbaren Sachen, die ich erlebt habe, wo ich ungerecht behandelt bin, wo Sachen erlitten habe, den Bandscheibenvorfall, Unfälle, keine Ahnung, in einem kommunistischen Land aufgewachsen zu sein, ausgelacht zu sein, weil du so bedeppert bist und an Gott glaubst. Und all diese Sachen, ja. Wenn ich jetzt den Gottesplan anschaue und ich zurückblicke und ich weiß, es war Gottes Plan, er hat es zugelassen, dann diese Bitterkeit der Vergangenheit wird entzogen. Ich gucke nicht mehr zurück bitter in meine Vergangenheit. Ich lade euch herzlich ein, das Gleiche zu tun. Ich glaube, ihr macht es schon. Und auch all diesen Gedanken, die wir uns manchmal machen, ja, besonders als junge Männer, junge Frauen, auch wahrscheinlich als Ältere, oh, hätte ich, oh, wäre ich. Oh, ihr kennt ja die Geschichte mit der kluge Bauernstochter. Wenn der Vater in den Händen von diesem gierigen König gelangt und die Tochter hat gesagt, Papa, sagt dem König nicht, dass wir aus Stroh Gold spinnen können, sonst landest du im Gefängnis. Und dann wird er eingesperrt, weil der König ist gierig. Und ich habe diesen Kinderfilm gesehen und ich habe mich so lustig gemacht, wo der Vater immer sagt, oh, hätte ich auf meine Tochter gehört. Oh, hätte ich auf meine Tochter gehört. Ich finde es sehr interessant. Und ich habe für mich entschieden, ich lade euch ein, auch das Gleiche zu tun, streicht diese Ausdrücke aus eurem Leben. Oh, hätte ich, oh, wäre ich. Das ist passé. Wir sind hier und Gott hat einen Plan. ich will nicht missverstanden werden. Da, wo, ich sage mal so, verbockt haben, da, wo Sünde begangen ist und wir Buße tun müssen und umkehren und über unserem Leben reflektieren müssen, das müssen wir. Aber sobald wir mit diesem Prozess abgeschlossen haben, und dennoch hat Gott einen Plan für mein Leben. Und ich bin ein Teil davon. Ihr wisst, meine dramatische Bekehrung am 12. September 1997. Ich habe am 11.10.1979 eine dramatische Taufe. Also quasi morgen feiere ich 25 Jahre, seitdem ich getauft worden bin. Ich, also versteht mich nicht falsch, ich habe das letzte Mal auch gesagt, ich blicke nicht hinunter auf die Leute, die erst 2-3 Jahre bekehrt sind. Und ich will es klar machen, Jahren mit dem Herrn heißt nicht unbedingt die super Reife und die super Erfahrung. Das ist nicht zwingend. Ja? Also ich gucke nicht hinunter. Ich feiere diesen Monat total, weil Gott in meinem Leben eingegriffen hat. Es war schmerzhaft, aber er hat mir Gutes getan. Und klar, wenn das Datum kommt, dann denkst du, ja, meine Taufe, meine Bekehrung und so. Und ich kann mich ganz genau erinnern, ich habe mich taufen lassen und dann habe ich Angst bekommen. Aber es ist nicht, was ihr euch vorstellt. Ich habe Angst bekommen vor mir selber. Ich habe gedacht, okay, jetzt gehe ich mit dem Herrn, ich habe es bezeugt, ich habe vor der unsichtbare Welt bezeugt, ich gehöre dem Herrn, ich gehe mit dem Herrn. Und dann habe ich diese Gedanken gehabt, wow, ein Marathonlauf. Ich habe gute Predigten gehört, ja, das Leben, christliche Leben ist ein Marathonlauf, Paulus sagt es, es ist ein Wettkampf. Ja. Und dann habe ich quasi da, kurz nach der Taufe habe ich auf mein hoffentlich langes Glaubensleben in die Zukunft zurückgeschaut und ich habe Angst vor mir selber gehabt. Ich habe Gedanken gehabt, werde ich immer ein Glaubensheld sein? Werde ich vielleicht irgendwann mal stolpern? Werde ich fallen? Ja, es gibt ein Lied von DC Talk, What if I stumble, what if I fall? Ein sehr berühmtes Lied. Und all diese Gedanken hatte ich da in meinem Inneren gehabt. Und da habe ich gesagt, boah, das ist eine Verantwortung, hey. Riesenverantwortung, wenn man sich so überlegt. Und dann habe ich in mir selber, in meinem Inneren, nach irgendwelchen Gründen geschaut, gibt es vielleicht in mir selber irgendwas, was mir garantiert, dass ich diesen Lauf erfolgreich abschließen kann. Und da habe ich muss euch ehrlich sagen, ich habe nichts gefunden. Man kann sagen, ja, ich werde und ich habe den Willen dazu und ich habe Energie, ich bin jung, ich packe das. Ich habe sehr gute Absichten. Und ich habe nach Gründen geschaut, in mir selber habe nichts gefunden, ehrlich. Da habe ich wirklich, ich sage euch wortwörtlich, wie ich gebetet habe. Ich habe so gebetet, Herr, ich kann nichts aus mir selber. Ich fühle mich schwach. So eine Riesenverantwortung, das ist gut, das kann ich nicht, ehrlich. Und ich bitte dich, übernimm du vollkommen die Kontrolle über mein Leben. Sollte ich dir den Rücken kehren und von dir weglaufen, bitte verfolge du mich, jage du mir nach mit deiner Gnade, mit deiner Liebe und lass mich nicht in Ruhe, bis ich zurück zu dir kehre, bis du mich wieder auf deinen Weg bringst. Ich will, dass meine Reise in deinen liebenden Armen endet. So habe ich gebetet. Klar, das war das Gebet nach der Taufe. Danach habe ich tausende Wünsche und Förderungen hinzugefügt, weil ich habe gemerkt, ja klar, wer will schon schlecht leben und immer nur leiden für Christus und so. Ja, ich will schon ein bisschen Kaviar dazu. Gut, aber sollte wirklich sage mal so, werde ich gezwungen, von diesen Förderungen und Gebete, die ich vor Gott bringe, einiges zu reduzieren. Ich glaube, da würde ich wieder zu dem gleichen Gebet kommen. Das wäre der Kern meines Gebets, der Kern, was tief in mir steckt als Wunsch an dem allmächtigen, liebenden Vater im Himmel. Psalm 139, Vers 23 mit 24 steht: Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin. Und leite mich auf dem ewigen Weg. Das haben die Heiligen aus dem Alten Testament so formuliert, David. Und das war sein Wunsch. Und ich habe mir überlegt, all diese Helden und Glaubensmänner und Frauen, manche von denen haben bitterlich versagt. Wer bin ich? Und dann bin ich auf diesen Bibelvers gestoßen, wo Jesus dem Petrus sagt: Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ich habe für dich gebetet. Und das habe ich mir immer wieder gesagt: Herr, also ich will nicht, dass mein Glaube aufhört. Herr, halt mich zu dir. Ich weiß, wie schwach ich bin. Ich bin so abhängig von deiner Gnade. Amazing Grace. Amazing Grace. So abhängig in allem, was wirklich tun. Philipper 1,6, Paulus schreibt an den Philipper: Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Tröstende Worte. Er hat es mit dir angefangen, er wird es auch vollbringen. Planungssicherheit, Planungssicherheit. Da können die Heiden und die Welt toben. Das Herz kann dich manchmal im Stich lassen und verdammen und nicht mitmachen, dir schwer machen. Und dennoch, Gott hat ein Werk in dir angefangen. Wir sind Gottes Werk, wir sind sein Handwerk. Gott hat einen Plan und die meiste Zeit wird, es ist dieser Rettungsplan, was in all unseren Predigten die, sagen wir mal so, hervorheben muss oder hervorgehoben wird. Es gibt diesen Rettungsplan Gottes. Die Bibel fängt mit der Schöpfung an, dann sehen wir den Sündenfall und danach wirklich die ganze Zeit geht es darum, dass Gott einen Plan geschmiedet hat in Christus, um uns Menschen zu erretten. Und man spricht über diesen roten Faden in der Bibel. Und das ist ein sehr liebes roten Faden. Wir mögen diesen roten Faden. Und weil wir die Bibel lieben und da hineinschauen, da entdecken wir, da gibt es mehrere roten Fäden. Gott hat mehrere Pläne. Und ich will heute einen Schwerpunkt legen auf einen Plan Gottes, wo er wirklich jede Sekunde, jede Minute daran arbeitet, immer noch heute. Auch da, auch jetzt, wo wir da sind, da gibt es ein Vorhaben Gottes. Es gibt ein Zweck und Ziel Gottes, was er sich so akribisch verfolgt. Hat jemand eine Idee? Es überschneidet sich ein bisschen mit dem Rettungsplan Gottes, aber es ist ein bisschen anders. Genau. Es ist, ich weiß, es ist nicht fair, weil ihr denkt, ah, was geht ihm jetzt durch den Kopf? Kann man nicht wissen. Es können so viele gute, richtige Antworten geben. Was könnte das sein? 1. Mose 1, 26. Und Gott sprach: Lass uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Von dem Plan hat Gott nie abgelassen. Oder der verfolgt diesen Plan. Also vor dem Sündenfall, bevor die Menschen Quatsch angestellt haben, das ist sein Plan. Das verfolgt er seitdem, jede Sekunde, jede Minute. Auch jetzt, wenn wir da sind. Das ist sein Lieblingsplan. Das ist ein Lieblingsprojekt von ihm. Gott als Menschen nach seinem Bild zu machen. Und trotz diesem eifersüchtigen Gegenspieler, der Teufel, der sich eingemischt hat und die Menschheit zu Fall gebracht hat. Klar, Gott war nicht überrascht. Er hat einen Rettungsplan schon vor Erschaffung der Welt in Christus vorbereitet. Er hat nicht reagiert. Er hat seinen Plan umgesetzt, der schon vorhin vorbereitet hat, in Jesus Christus vor der Erschaffung der Welt die Menschheit zu retten. Und dann, wir sehen nach dem Sündenfall, der Teufel hat versucht, leidenschaftlich sein Bild in die Menschheit hineinzuprägen. Und da kann mich keiner umstimmen. Ja? Also wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass der Mensch eher wie der Teufel aussieht und weniger wie Gott. Kain, der erste Mörder, hat seinen eigenen Bruder umgebracht, rebellisch, fähig zu allen Arten von Gewalt. Eigentlich, ich beschreibe die Welt seit dem Sündenfall bis heute. Also der Mensch sieht eher wie der Teufel aus und nicht wie Gott. Aber Gott lässt sich nicht abbringen von seinem Plan. In Christus hat er uns nicht nur errettet, sondern er hat auch uns durch den Heiligen Geist eine neue Schöpfung gemacht. Der hat uns umgestaltet. Das hässliche, verzerrte Bild, das hässliche Bild der Sünde, der Rebellion hat Gott umgewandelt. Und er ist immer noch dabei, das zu tun. Er will eine neue Schöpfung machen aus uns. Er ist am Wirken. Christusähnliche Männer und Frauen. Seitdem ich das Problem mit meiner Bandscheibe habe, jetzt Gott sei Dank weniger, ich habe immer wieder an Römer 8,28 gedacht. Mir wurde auch sehr oft in Erinnerung gebracht und das ist richtig. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. 29. Denn er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Gottes Lieblingsprojekt, Menschen nach seinem Bild zu machen, Christusähnlich. Und es tut so weh. Ja, ich habe nur so getan. Ich will nur sagen, okay, es dient mir zum Besten. Es dient mir zum Besten. Und ich habe so eine Vermutung, dass manchmal Dinge, die mir passieren und die mir nicht gefallen, mich ein Stück ähnlicher zu Jesus machen. Weil Gott hat es ja im Vers 28 versprochen, alle Dinge dienen dir zum Besten und ich mache, denn ich habe vor dich, nach dem Bild meines Sohnes umzugestalten. Sein Plan, lass uns Menschen nach unserem Bild machen, uns gleich sein. Und spezifisch, ich will, dass die Menschen so sein werden und so umgestaltet werden wie mein geliebten Sohn Jesus Christus. Es hat so im zweiten Jahrhundert ein Kirchenvater gelebt, Irenäus. Er war ein junger Polycarp. Polycarp war ein Junge von Johannes, Apostel Johannes. Irenäus hat viel mitbekommen von Polycarp, hat auch ein paar Bücher geschrieben, hat versucht, ein bisschen die christliche Lehre zu systematisieren. Er hat versucht, die christliche Lehre zu verteidigen von Einflüssen von außen. Und dieser Irenäus, der hat diesen Gedanken Gottes sehr gut verstanden und er hat es ungefähr so formuliert. Das Wort Gottes, Jesus Christus, unser Herr, hat sich aufgrund seiner überströmenden Liebe zu dem gemacht, was wir sind, um uns zu dem machen, was er ist. Gottes Sohn kam in der Welt auch mit dieser Mission. Er hat sich zum Mensch gemacht, damit die Menschen das werden können, was er ist. Das Ebenbild Gottes. Gott hat nie aufgehört mit diesem Lieblingsprojekt, dich und mich nach seinem Ebenbild zu machen, nach dem Bild Jesu Christi. Und das ist ein Prozess, das bestreitet hoffentlich keiner von uns. Also ich entdecke Sachen in meinem Leben und hoffentlich dir auch, die weniger christusähnlich sind. Wir müssen ehrlich sein. Ja. Und wir müssen ehrlich zugeben, es ist ein Prozess. Ja. Ich bin von Gott, vom Neuen geboren. Ich bin Teilhaber der göttlichen Natur geworden durch den Heiligen Geist. Aber da gibt es Sachen noch in meinem Leben. Puh. Ich sehe nicht wirklich so in allem wie Christus. Und das ist ein Prozess. Paulus ist der gleichen Meinung und ich werde es zitieren, der hat ziemlich viel Ärger mit den Galater. Die wollten zurück zum Gesetz, die wollten wieder Zeremonien einführen und er hat gesagt, Leute, ich habe euch das Evangelium gepredigt, jetzt ihr verhaltet euch wie die Kinder, das geht nicht. Und in Galater 4,19, da geht er so weit, um zu sagen, meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Also Paulus hatte auch diese Gedanke, die Galater, ich werde sie so tot predigen, bis sie wie Christus werden, Christus ähnlich sind. Das war sein Ziel. Er hat über die Gemeinde geguckt und hat gesagt, oh, die Leute, Geburtswehen, ich kriege Bauchschmerzen, wenn ich an die Galater denke. Ihr seid, ja, Christus muss noch in euch Gestalt gewinnen. Okay, ich bin auch ein Galater. Ich habe Baustellen und ich weiß, Gott hat einen Plan und ich weiß, der wird mich immer weiterführen. Ich hoffe nicht auf einen weiteren Bandscheibenvorfall, um mich zu perfektionieren in dieser Gestalt. Das hoffe ich nicht. Aber ich weiß, Gott lässt manchmal Druck, man lässt manchmal Situationen in unserem Leben, dass Christus in uns mehr Gestalt annimmt. Und ich glaube, vollkommen werden wir nach dem Bilde Jesus, also den feinen Schliff bekommen wir, wenn wir diesen Körper verlassen. Der feine Schliff. Ja? Weil sobald so diese Chromosomen, die mich ausmachen, ja, noch in meinem Körper sind, die versuchen sich immer wieder zu melden, die kämpfen. Ja? Dieses Erbgut vom Adam, der kämpft dagegen. Und der feine Schliff sagt, okay, ich fange diesen Prozess mit dir während deinem Leben, Tag für Tag, ich bin, und den feinen Schliff, den kriegst du da. Und dann frei, los, völlig losgelöst von der Erde. Ich bin ein Stück Erde. Völlig losgelöst. Boah, Düsen Richtung Himmel, Halleluja, den feinen Schliff. Und Johannes, der Apostel, sagt, wir wissen nicht, wie es sein wird, aber wir wissen, wenn wir da sind, wie werden wir er sein. Also es ist wieder, ihr seht, dieser Gedanke, Bild Gottes nach dem Bild Christi, das ist so prägnant, der zieht sich durch die Bibel. Und für mich ist eine Herausforderung, wenn Gott so viel Wert legt auf diesen Gedanken, Christusähnlich zu sein, vielleicht ist es gut für mein Leben, die Sache wirklich ernst zu nehmen. Wenn Gott eine Sache wichtig ist, dann soll es mir auch wichtig werden. Umgestaltung nach dem Bild Jesu Christi. Und ich frage mich als zum Beispiel Jugend, als Gemeinde, sind unsere Jungs und Mädels Jesus ähnlicher geworden? Sind wir als Christen, als erwachsene Christen in Jesus in Christuszentrum jeden Tag ein bisschen ähnlicher Jesus geworden? Haben wir uns als Ziel gesetzt. Ich will wie Jesus werden. Ich erinnere mich, das war so ein Trend vor 20 Jahren, wo die Jungs und Mädels ein Armband hatten mit What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und das finde ich eigentlich ein super Trend, wo die vielleicht mit dieser Hand, wo What would Jesus do, irgendwo hinlangen, wo es sich nicht gehört, dass sie das sehen. Ah, Jesus würde sowas nicht tun. Ja? Und wir wissen, der Teufel kommt sehr oft mit seiner Platte, mit schön beschmückten Leckereien und sagen, nimm, du wirst glücklich sein. Warum musst du immer auf Gott hören? Nimm, das schmeckt, ich garantiere dir. Und dann lacht er dich aus, wenn du im Dreck bist, wenn du reingebissen hast und wenn es dir dreckig geht, er gibt dir keine Seife, er lacht dich aus. Und ich finde es wieder wichtig, uns wirklich an diesen Herzenangelegenheit Gottes immer ihm ähnlicher ihm zu sein. Und die haben ja mich gefragt, was wäre, wenn wir auch Ereignisse weltweit und auch in unserem Leben auch immer wieder durch diese Art die Dinge zu schauen. Okay, Gott ist am Wirken, er verändert uns nach dem Bild Jesu. Und dann mit dieser Brille die Ereignisse weltweit zu interpretieren. Ich gebe euch ein Beispiel. Also, ich bin in Rumänien geboren. Ich habe 10 Jahre Kommunismus erlebt. Die Christen, die waren verfolgt. Es gab den sogenannten Ostblock. Marxismus war wie Vater unser. Gott war verboten. Bibel, ich sage euch ganz ehrlich, wir hatten eine sehr kleine Bibel zu Hause. Die war so zerfetzt und zerfranst. Und es gab keine Bibel. Es musste man auf Bruder Andrew hoffen, dass immer mal eine Ladung Bibel nach Rumänien in den Ostblock geschmuggelt werden. Ja, und da hat man sich gefreut, das war Schokolade, das war nichts dagegen. Und dennoch, dadurch, dass die Christen nicht das Nötigste hatten von dem, was wir heute haben, Bibel auf alle Handys und Computer in allen Formen, allen Übersetzungen, die konnten damals nur träumen davon. Ja? Und dennoch kann mich erinnern, ich ging in meine Gemeinde mit meinem Vater, ich habe meinen Vater geliebt, mein Vater hat Gott geliebt und so ist ein Link entstanden, so ist mir leichter geworden, Christ zu werden. Und ich ging in der Gemeinde und da habe ich, es war überwiegend ältere Leute und es gab keinen Kinderdienst, ich habe mitten unter diesen älteren Leuten gesessen, neben meinem Vater, ich habe die so bewundert. Die hatten irgendwas in ihren Gesichtern, ich kann es euch nicht beschreiben. Es waren die Leute, die wöchentlich antanzen mussten, um verhört zu werden. Es waren Frauen, die von ihren Männern geschlagen worden sind, weil sie Christen waren. Ich könnte euch Namen geben, von Leuten, die massiv unter Druck gesetzt waren. Der Mann, der war irgendwas Hohes in der Politik, die Frau war Christ. Und der Mann, der hat sie terrorisiert, aber rund um die Uhr. Und ich weiß, beim Gebetszeit, ich weiß, wo sie gebetet hat, ich wusste, okay, kommen die ersten 3-4 Sätze und danach fängt sie an zu weinen. Und irgendwann mal habe ich ihre Story gehört. Da habe ich gesagt, boah, Respekt. Und es waren viele davon. Und es waren Leute, die gesagt haben, egal was passiert, ich halte zu Gott. Und man konnte es wirklich in deren Gesichter sehen, Christusähnlichkeit. Die haben sich so losgelöst von der Erde, von all das, den Menschen wertvoll ist. Die waren fast 99% in den himmlischen Regionen schon mit Christus. Jetzt, wenn man aus dieser Perspektive schaut, war dieser Druck schlecht und die Bedingungen schlecht oder waren die gut aus Gottes Perspektive? Ich würde sagen, ich würde mir Sachen ersparen lassen. Aber wenn Gottes Lieblingsprojekt, Christusähnlichkeit in uns zu schaffen, manchmal durch solche Sachen sehr effektiv ist. Aus meiner Perspektive, ich sage, Gottes Wille soll geschehen. Will er mich umwandeln zu einem bestimmten, eine bestimmte Statur im Glauben und Ähnlichkeit zu Christus, und es gibt Instrumente, die er benutzen will, was will ich sagen? Dieser Kelch soll an mir vorübergehen. Ich traue ihm, dass er gerecht und gut ist und dass er uns nicht zu viel gibt, dass wir zusammenkrachen und kaputt gehen. Also das hat er verheißen. Klar, ich hoffe, dass er auch Methoden hat. Ich sage mal so, ich liege am Swimmingpool, ich bin mit Creme eingeschmiert und irgendwie kommt so ein gutes Gefühl und ich werde Christus ähnlich. Ich wünschte, es gäbe sowas auch. Oder dass ich als Missionar nach Ibiza gehe, für Christus zu leiden. Ja, es wäre schön, aber ich bin nicht Gott. Ich weiß nicht, was effektiv ist, dass wir Christus ähnlich sind. Er wird sich entscheiden. Entweder passiert irgendwie irgendwas weltweit und ja, vielleicht geraten wir unter Druck. Und interessant ist, aus der Natur wissen, wenn Trauben gepresst werden, da kommt Traubensaft, also richtig leckere Traubensaft. Also Natur zeigt uns, dass manchmal manche Sachen nötig sind, damit wir süß werden oder Christus ähnlich sind. Klar, ich bete das Gebet Jabez rund um die Uhr, aber wenn nicht, Gott hat seine Gründe und Methoden. Ich will euch noch über diesen coolen älteren Geschwister aus meiner ehemaligen Gemeinde unter Diktatur und Kommunismus. Es war ein Bruder, die Frau, die war nicht Christ. Hat sie ihm das Leben unmöglich gemacht. Und der ist jeden Sonntag treu in die Gemeinde gekommen und seine Alte hat das gehasst wie Pest. Dann, das hat sich herausgestellt, das ist eine witzige Story. Er hat so einen alten Wollmantel, ja, und beim Ausgang, wo der sich angezogen hat, so mit seiner schweren Bewegung hat er sich angezogen. Seine Frau hatte eine Flasche mit Schnaps und hat ihn gesprüht von hinten, damit, wenn er in die Gemeinde geht, die Christen sagen, was ist das für ein Alkoholiker? Wie kannst du dich Christen nennen? Also quasi, sie hat gehofft, ihn zu sabotieren, vor seinen Brüdern zu diskreditieren und dass er eines Tages, dass sie sagen, was bist du für ein Alkoholiker? Du kannst doch nicht mit Schnaps, also rumänischer Schnaps riecht sehr intensiv. Und das kenne ich und schmeckt auch sehr intensiv. Also, und sie hat versucht, ihn zu diskreditieren und irgendwann mal ist er gesagt, warum rieche ich immer nach Schnaps? Die hat versucht, ihn zu sabotieren. Die wollte nicht mehr, dass er regelmäßig in Gottesdienst geht. Ja, und das fand ich, aber das hat ihn nicht davon abgebracht, irgendwie seine Treue zu Gott. Und es ist echt gewaltig. Ihr kennt auch Richard Wurmbrand, seinen Leidensweg, und es sind Sachen passiert. Und wenn man die Menschen fragt, ja okay, das war furchtbar, was du durchgemacht hast. Glaubst du, dass das dazu beigetragen hat, dass du jetzt so bist, wie du bist? Und ich habe Zeugnisse gehört, wo die Leute gesagt haben, ich wäre nicht das, was ich jetzt bin, wenn einiges in meinem Leben nicht passiert wäre. Christusähnlichkeit. Er kam in die Welt, er hat das Kreuz getragen. Zu einem bestimmten Punkt sagt er, wenn mir jemand nachfolgen will, der soll sich selber sein Kreuz, sein eigenes Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Jeder von uns muss auf irgendeine Art ein Kreuz tragen. Irgendwas Unvorteilhaftes, was auch nicht schön zu tragen ist. Ich habe oft gedacht, ich würde niemals das, was Jesus gemacht hat, also sein Kreuz mit meinem Kreuz vergleichen. Das kann ich nicht, das geht nicht. Ich würde sagen, mein Kreuz vergleichsweise zu das, was Jesus getragen hat, ist aus Styropor. Ja, das kann man nicht vergleichen. Aber er sagt, ihr wollt meine Jungen sein, ihr wollt von mir lernen. Es gibt Zeiten, wo wir das Kreuz tragen müssen. Ja, es gibt Zeiten, wo wir angegriffen werden, wo wir verleumdet werden. Und auch sein Leben zeigt es, es gibt aber eine herrliche Zeit, wenn wir verherrlicht werden. Und er will uns auch sagen, um in die Herrlichkeit zu kommen, da ist manchmal auch das Kreuz nötig. Er zeigt es durch sein eigenes Leben. Können wir, wollen wir unser Leben, die jetzigen Ereignisse, die Zukunft, alle, was kommen wird, können, wollen wir durch diese Art, durch diese Augen Gottes, die Welt, alles zu betrachten, dass er ständig dabei ist, uns Christusähnlicher zu machen? In Matthäus 11, 28, das Lieblingsbibelvers von Karl, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Wir wollen Christusähnlichkeit lernen, wir gehen zum Christus zu lernen. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Unfassbar, dass Menschen, die einen gewissen Joch, einen gewissen Kreuz zu tragen, die viel Schlimmes erlebt haben, die haben gesagt, boah, dann kam Gott mit seiner Friede. Wie kann es möglich sein, du verlierst deinen Mann und du hast Friede? Wie kann es möglich sein? Aber es ist möglich. Sachen, die äußerst traurig sind und unangenehm. Aber er sagt, wenn du mit mir an diesem Joch ziehst, dann wirst du Frieden haben. Lerne von mir. Lerne meine Eigenschaften. Werde umgestaltet nach meinem Bilde. Ich bin langsam zum Punkt gekommen. Ich habe versucht, mich so an Materialien zu bedienen und so ein bisschen anschaulicher zu machen. Ich habe gehört, dass das ein Kellerfund ist. Ich habe nichts Besseres gefunden. Aber ihr versteht ja die Idee, aus einem Stück rohes Material, da wurde eine Form. Also das ist ein Gussteil. Ja? Also die Idee, ich glaube, jeder hat ein bisschen Ahnung von der Technik, um ein Gussteil zu gießen, dann nimmt man Rohmaterial in eine bestimmte Mischung und Verhältnisse. Es wird gemischt, wird erhitzt und dann gibt es eine Form, in dem diesen Schmelzmaterial unter hohen, richtig hohen, heißen Temperaturen, es ist flüssig. Diese Metalle, die jetzt steinhart sind, die sind irgendwann mal flüssig unter hoher Temperatur. Die werden dann in die Form hineingegossen und dann entstehen eben solche Kunstwerke. Ich gehe sehr stark davon aus, dass in Gottes Atelier, in Gottes Werkstatt auch ähnliche Verfahren stattfinden. Er hat das Bild seines Sohnes Wir sind vielleicht ein Brocken unscheinbares Metall, wo man sich schneiden kann mit Kanten und nichts Schönes. Da muss Gott uns erhitzen, auf eine bestimmte Temperatur bringen, wenn wir flexibel sind, wenn wir flüssig sind. Und dann gießt er uns in diese Form. Da kommt dieser Abkühlungsprozess. Es gibt manche Abkühlungsprozesse, die finden graduate, also stufenweise statt, damit, wenn du Wasser knallst auf einem heißen Metall, kann sein, dass es zerbricht. Aber es kommt darauf an, mit welchen Materialien wir arbeiten. Manchmal werden stufenweise abgekühlt mit Öl oder anderen Methoden, damit diesem Kunstwerk gelingt. Und irgendwann mal bringt Gott uns, und die Metalle können sich ab und nehmen diese Form, was der Meister, Töpfer, Bildhauer, der Metallbearbeiter sich für diesen Metall erwünscht hat. Und irgendwann mal kommt der Feinschliff, der bringt alles zum Glänzen. Und dann gibt es nicht nochmal diesen schmerzhaften Prozess. Also diese schöne Statue, ich nehme jetzt den Hammer nicht mehr und haue drauf, sondern nach dem Feinschliff, da tue ich in einem Ehrenplatz, in eine Vitrine. Ich rede mit meinen Kindern Finger weg, damit wird nicht gespielt, es wird auf einem Ehrenplatz hingestellt. Und nehmt bitte dieses Bild mit. Es wird der Tag kommen, wo wir den Feinschliff von Gott bekommen. Und dann erwartet uns Glanz und Herrlichkeit. Und diese ewig unaussprechlich schöne Gemeinschaft mit unserem Gott für alle Ewigkeiten. Christus ähnlich zu sein, ist richtig ein Big Deal. Und das will ich euch heute mitgeben. Amen.